Weltanhörung für eine tanzende Philosophie von Krischer Kops. Zweiter Teil. Vierter Abschnitt. Hinhören. Die vergessene Seite des Logos. Es gibt viele Formen des Hörens. Das Hören, das ähnlich wie das Reden nach Macht strebt. Das fair, aus, ab und absichtliche Über- sowie Weghören. Zudem ein Überhören, das unaufmerksam ist. Ein Verhören, das unwesenhaft ist. Schließlich das Zu- und Hinhören bzw. ein Lauschen, Horchen oder Hinhorchen, das sich durch einen Grad der Zuwendung vom bloßen Hören unterscheidet. Bedenken wir, dass man im antiken Griechenland dem anderen den Kopf zuneigte und andere Gesten des Hinhörens verkörperte, man sich in Indien in die Nähe seines Gurus setzte, Upanishad, Sanskrit Upa für nahe und Nishad für hinsetzen. Um ihn besser zu hören, wird uns klar, dass die Zuwendung nicht nur eine körperliche Metapher ist. Vielmehr ist sie eine Haltung in deren doppelten Sinne, körperlich wie geistig. Gleich wie die Zuneigung eine Haltung im doppelten Sinne ist. Ich neige mich dem anderen zu und dies zeugt von Zuspruch und Zuneigung. Der Unterschied zwischen Hören und Hinhören findet sich desgleichen zwischen dem französischen entendre und écouter sowie dem englischen to hear and to listen, wobei letzteres mit einem Akt des Gebens verbunden ist, to hear dagegen mit dem eines Nehmens. Mit dem Zuwenden schenken wir Gehör und mit ihm Aufmerksamkeit. Mit ihm antworten wir bereits, obschon wir nichts sagen. Mit ihm verkehrt sich das Hören von der Passivität zur Aktivität. Vielleicht vermag man nicht einfach wegzuhören, aber wir können uns dazu entscheiden, nicht hinzuhören. Platon verwendet das Wort hupakou, was man zunächst mit hinhören übersetzen könnte. Genauso mag es sich öffnen heißen. Das Zuwenden, das Hinhören, schafft eine Offenheit gegenüber der anderen Person und ihrem Anspruch. Erst dadurch entsteht eine wirkliche zwischenmenschliche Bindung. Durch das Hinhören schaffen wir Zugehörigkeit. Bei Heidegger heißt es passend, das Hören auf ist das existenzielle Offensein des Daseins als Mitsein für den anderen. Das Hören konstituiert sogar die primäre und eigentliche Offenheit des Daseins für sein eigenstes Sein-Können, als Hören der Stimme des Freundes, den jedes Dasein bei sich trägt. Das Dasein hört, weil es versteht. Als verstehendes in der Welt sein mit den anderen ist es dem Mitdasein und ihm selbst hörig und in dieser Hörigkeit zugehörig. Das Hören öffnet uns zum Mitsein und der Mitwelt, in die wir immer schon gestellt sind. Vielleicht ließe sich dieses Mit auch mit einem Zwischen ersetzen, denn das Hinhören führt uns gleichfalls in ein Zwischensein und eine Zwischenwelt. Während das Sehen objektiviert und trennt, bewegen sich die unsichtbaren Stimmen oder Laute in uns und lösen die Grenzen zwischen uns und dem anderen auf. Hinhören bewegt das Ich zum Du, dem Du, das ein Du ist, kein Es, kein Ding, weil das Sehen es nicht länger vergegenständigt. Das Hinhören entfernt uns von uns selbst, unserem Ego, hin zu dem anderen. Indessen das Reden unser Ich im gewissen Sinne näher an uns selbst heranrückt und es gleichzeitig dem anderen manchmal geradezu aufdrängt. Die elektromagnetischen Wellen des Lichts bewegen sich durch den Raum, werden jedoch durch die Materie gestoppt, sprich, sie scheinen nicht durch den Körper. Schall dagegen wälzt sich durch Festes, Flüssiges und Gasiges. Er bringt unseren Körper zum Vibrieren. Wenn wir hören, dann nicht nur mit unseren Ohren. Wir hören mit Haut und Haar, Fleisch und Knochen. Innen und außen vermengen sich hier ähnlich wie beim Atmen. So entsteht beim Hören neben der psychischen auch eine physische Verbindung. Außerdem hören wir insofern mit unserem ganzen Leib, als die Sinne sich seltenst in Gänze voneinander trennen lassen. Wir hören mit unserem Fühlen, Schmecken, Sehen und Riechen. Das Hören unterscheidet sich vom Hinhören, indem das Andere samt seiner Andersheit bei Letzterem in uns eindringt. Wir müssen es nicht erst zu unserem machen, es beurteilen, anpassen, interpretieren oder logisch beleuchten, denn Logik ist auch nur eine Seite des Logos. Wir müssen es noch nicht einmal verstehen. Es bleibt Platz für Unterschiede. Das Du bleibt Du und wird kein weiteres Ich. Vielmehr werden wir zum Hinhören selbst. Wir werden ein Listening Being. Dies kann aber nur geschehen, wenn in uns eine innere Stille bzw. Leere herrscht, die dem anderen Klangraum verschafft. Wir alle haben die Erfahrung gemacht, wie schwierig dieses Schweigen sein kann. Immerzu projizieren wir unsere Ideen und Meinungen. Höre ich durch das Bild, fragt Jiddu Krishnamurti, das ich von mir, von Ihnen gemacht habe, durch den Schleier der Gereiztheit, den Schleier des Verdrusses, des Beherrschenwollens? Ob es ein Hören aus der Stille gäbe, fragt er etwas später. Die Stille außerhalb gleicht der in uns. Beide ängstigen uns, beide kommen uns unheimlich vor. Dementsprechend verhält es sich auch mit der Dunkelheit, die sich spätestens im Neoplatonismus als Gegenspieler des Lichts geriert. Wenn kein Licht leuchtet, unser Auge nichts sieht, haben wir Angst. Denn Nichtsehen bedeutet nicht wissen. In der Dunkelheit aber können wir horchen, in der Stille aber hören wir erst richtig hin. Vielleicht gebiert gerade dieses Nichtverstehen das richtige Verstehen des anderen. Wie ein Klangkörper, der erst durch seine Lehre richtig erklingt. Selbst das gut gemeinte Verstehen wollen verdeckt allzu oft mit seinem Willen das Sein des anderen. In diesem Sinne ließ bereits Zhuangzi Konfuzius sagen, dein Ziel sei Einheit. Du hörst nicht mit den Ohren, sondern du hörst mit dem Verstand. Du hörst nicht mit dem Verstand, sondern du hörst mit der Seele. Das äußere Hören darf nicht weiter eindringen als bis zum Ohr. Der Verstand darf kein Sonderdasein führen wollen, so wird die Seele leer und vermag die Welt in sich aufzunehmen. Und der Sinn ist's, der diese Leere füllt. Dieses Leersein ist Fasten des Herzens. Es wäre zu einfach, das an dieser Stelle mit Sinn übersetzte Wort Dao mit dem Logos gleichzusetzen. Und doch sind die Ähnlichkeiten unverkennbar. Der Sinn kann nicht allein mit dem Verstand begriffen werden. Es bedarf einer Lehre, die Raum für das andere der Welt schafft. Gerade darin besteht das Einende, das Verbindende. Und wie schon Sokrates, der uns daran erinnerte, auf die innere Stimme zu hören, das Daimonion, macht uns Zhuangzi darauf aufmerksam, dass das Horchen ebenso eine nach innen gerichtete Bewegung ist. Selbst bei Heidegger ist es der Ruf des Gewissens, der uns vor dem falschen Hören auf das lärmende Gerede errettet. Wenn Wissen Macht bedeutet, wie es in Francis Bacons Aperçu heißt, dann haben wir Angst vor der Machtlosigkeit. Wenn Sehen mit Macht und Wissen verstrickt ist, dann muss Hören zu einer untergeordneten Wissenschaft werden. Wer sich öffnet, macht sich verletzlich. Wer sich öffnet, kontrolliert nicht mehr. Wer sein Ohr nicht mit Wachs vollstopft, kann vom Gesang verlockt werden. Hören können meint verführbar sein. Wenn wir durch das Öffnen des Hinhörens nicht mehr mächtig sind, so sind wir doch nicht schwach. Im Gegenteil, es verlangt und kultiviert Stärke. Vielleicht ist das Hinhören wie in der Antike gar eine Techne, die Einübung bedarf, die Erfahrung, Sachverstand, Aufmerksamkeit und Fleiß benötigt. Eine Kunst, die selbst Konfuzius erst im Alter von 60 Jahren erlernte. Und wer ist alsdann stärker? Derjenige, der dem anderen im Dialog nicht begegnet, nicht zuhört? Oder diejenige, die hinhört, viele Ansichten kennt, ihre eigene gar ändert, dann eine vorläufige findet, weil sie darum weiß, dass eine Weltanschauung auch nur eine Weltanschauung ist? Anstelle dessen setzt sie die Weltanhörung, die das Totalisierende, Hierarchisierende und Objektivierende der Weltanschauung nicht kennt. Der Offenheit der Weltanhörung ist das Aufhören fremd. Sie ist ohne Abschluss wie ein platonischer Dialog. Denn wie jedes Geräusch hat jeder Laut eine Vor- und Nachgeschichte, die er uns erzählt, wenn wir nur hinzuhorchen verstehen. Dieses partizipative Moment des Hörens samt seiner Relevanz für die Demokratie und ihre Öffentlichkeit bedeutete uns John Dewey schon vor fast 100 Jahren. Die Verbindung des Ohres mit dem vitalen und expressiven Denken und Fühlen sind unendlich enger und vielfältiger als die des Auges. Das Gesicht ist ein Zuschauer, das Gehör ist ein Teilnehmer. Menschen lediglich mehr Redeanteil zu verschaffen, heißt noch lange nicht, auch die Machtverhältnisse zu verändern, wenn wir ihnen gleichzeitig nicht richtig zuhören. Das Hinhören ist die Voraussetzung für wirkliche Teilnahme. Die Stärke des Hörens ist nicht nur auf uns selbst bezogen, sondern auch auf den anderen. Denn mit diesem Hinhören kann Neues entstehen. Es verhilft dem Sprechenden dazu, selbst hinzuhören, auf sich selbst, den anderen, das Wesentliche. Wie Platons Sokrates, der, zumindest einer Leseweise nach, mit seiner Mimeutik dem Gegenüber dabei hilft, den Logos zu entbinden. Nachdem Theaet Sokrates eröffnet, dass er nicht von einer Frage loskomme, erwidert dieser, Theaet gehe mit einem Gedanken schwanger, dem Sokrates, der Sohn der Hebamme Phänarete, gebären helfen werde. Der Sinn wird nicht alleine durch den Sprechenden kodiert und an die Empfängerin abgesendet, wie in vielen klassischen Kommunikationstheorien. Ähnlich wie es beispielsweise bereits in der Sphota-Theorie beschrieben wurde, ist vielmehr die Zuhörerin selbst an der Hervorbringung des Sinns beteiligt. Solch ein Hinhören wird zu einer Haltung gegenüber unserer Mitwelt. Wir treten mit ihr in einen stetigen Dialog, in eine Verbindung, begeben uns in ein responsives Dasein. Resonanzen schwingen und tönen sodann in unserem Geist, aber auch in unserem Leib, unserem Klangkörper, der gleicherweise mit der Welt spricht, mit ihr immer schon verflochten ist. Auf einmal ignorieren wir den Obdachlosen auf der Straße nicht mehr, die Natur, die uns umgibt, die Welt, in der wir uns bewegen. Weil wir ihren Anspruch erhören, gleichwohl sie nichts zu sagen scheint. Dennoch einen Baum können wir als Es, als reines Objekt sehen oder als ein Du hören, das uns gegenüber leibt, wie Martin Buber schreibt. Ich antworte, indem ich höre. Und indem ich antworte, verantworte ich mich. Echte Verantwortung gibt es nur, wo es wirkliches Antworten gibt. Antworten worauf? Auf das, was einem widerfährt, was man zu sehen, zu hören, zu spüren bekommt. Jede konkrete Stunde mit ihrem Welt- und Schicksalsgehalt, die der Person zugeteilt wird, ist dem Aufmerkenden Sprache. Dieses Antworten bestehe aus einer Sprache, die kein Alphabet kenne, heißt es gleich darauf. Wenn wir das begreifen, genauso wie wir begreifen, dass das Hören keiner vorher gesagten Worte bedarf, dann kennt der Dialog mit der Welt keine Grenzen mehr. Ein Hund hat dich angesehen, du verantwortest seinen Blick. Ein Kind hat deine Hand ergriffen, du verantwortest seine Berührung. Eine Menschenschar regt sich um dich, du verantwortest ihre Not. Fünftens, Weltanhörung für eine tanzende Philosophie. Im Norden Kolumbiens, über dem tropischen Tiefland, an dessen Küste das Karibische Meer schwappt, in der Sierra Nevada de Santa Maria leben zurückgezogen auf einer Höhe zwischen 1500 und 2000 Meter die Kogi. Sie sind eines der wenigen indigenen Völker, die die Kolonialisierung der Spanier überlebten, indem sie sich in die Höhen der Bergketten flüchteten. Und doch verließen sie nie die Höhle, die Platon einst erklomm. Ihre Kosmologie entspricht einer Embryogenese. Im kosmischen Mutterleib der A-Luna entsteht in totaler Dunkelheit das Traumbild der Welt. In dem Mutterleib, in dem wir bereits hören, lange bevor wir das erste Wort stottern. Und aus diesem kosmischen Ei werden die Welt, die Götter und der erste Mensch geboren. Die Priester der Kogi, die Mamas, leben während ihrer Ausbildung ein fast ausschließlich nächtliches Leben. Tags befinden sie sich in ihren Tempeln und Höhlen, im Leib der Erde. Wenn überhaupt, verlassen sie sie nur nachts, um so in Dunkelheit neben dem Hinhören das Tanzen und Singen zu erlernen. Vor allen Dingen aber üben sie sich darin, Aluna zu erkennen, die Essenz der Dinge, die jenseits der bloßen Erscheinungen liegt. Etwas zu wissen bedeutet bei den Kogi, an den Füßen des Unwissbaren zu sitzen und sich davon unterrichten zu lassen, Tropfen für Tropfen, schreibt der Philosoph Prabhu Mazumdar. Und gleich darauf: Sehen ist für uns eine Erfahrung, die sich ganz natürlich aus dem Zuhören ergibt. Wir können die Dinge nur sehen, wenn wir zuerst zugehört haben. Wir können erst anfangen, Dinge zu sehen, nachdem wir sie verstanden haben. Aber wir können die Dinge nur verstehen, wenn wir zuerst in die ursprüngliche Dunkelheit hineingehört haben, in der ihre Traumformen begraben liegen. Nicht nur die Dunkelheit, vor der wir uns so fürchten, spielt eine entscheidende Rolle für das Hinhören, auch das Schweigen, woran die Kinder nach ihrer Kleinkindphase gewöhnt werden. Durch diese Metaphysik des Hörens leben die Kogi in einem harmonischen Verhältnis mit der Mitwelt und warnen uns, die kleinen Brüder, vor der Zerstörung der Natur. Die Kogi verweigern sich dem Schreiben und sind doch eine Kultur des Geschichtenerzählens, das nicht minder eines Hinhörens bedarf. Aber vor allem sei ihre Welt im Kern ein Lied, wie Masumdar schreibt, das Lied der Dunkelheit. Und auf dieses Lied antworten sie durch ein Leben, das im Grunde ein Tanz sei. Kein Leben der Wissensmacht und Technik. Ihre Welt ist die der Weltanhörung, nicht die der Weltanschauung. Gerade Immanuel Levinas, der große Philosoph der Dialogphilosophie, der so sehr versuchte, die Philosophie vom anderen her zu denken, äußerte in einem Interview: Ich sage oft, auch wenn es gefährlich ist, es öffentlich zu sagen, dass die Menschheit aus der Bibel und den Griechen besteht. Alles andere kann man übersetzen. Alles andere, alles Exotische, ist Tanz. Vielleicht besteht die Menschheit nicht nur aus der Bibel und den Griechen. Vielleicht brauchen wir mehr Exotisches. Vielleicht sollten wir auf die hören, die nie das Hören verlernt haben. Vielleicht brauchen wir nicht nur einen Gott des Lichts, sondern einen, der zu tanzen verstünde. Ja, vielleicht brauchen wir gar eine Philosophie, die zu tanzen weiß.